Also ich sehe die größte Gefahr in dieser Korrektur von Vermögenswerten und Anleihen, wenn irgendetwas jetzt in der Realwirtschaft passiert und das dann auf diesen Bilanzen diese Kettenreaktion einsetzt.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Jürg Müller spricht über Protektionismus, die Gefahr einer globalen Krise und wie sich die Schweiz dagegen wappnen kann. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions, Reichmuth & Co. Privatbankiers und Valitas. Jürg Müller, beginnen wir mit einem brandaktuellen Thema, Sommerferien.
Sommerferien, das ist ein schönes Thema. Ja. Was möchtest du wissen?
Du hast kürzlich,
wie viel Kilo ich zugenommen habe in Italien.
Ja, gerne.
Das müssen wir zensieren, sonst gibt es einen so Piepston drüberlegen.
Aber du hast ja in deiner Kolumne in der NZZ am Sonntag kürzlich Ferientipps aus ökonomischer Sicht gegeben. Zum Beispiel hast du geraten, dass man nicht Sehenswürdigkeiten abklappert, sondern lieber mal gemütlich einen Kaffee trinkt. Hast du dich in deinen eigenen Ferien dran gehalten?
Ich habe mich maximal daran gehalten. Ich habe lustigerweise tatsächlich teilweise an diese Ferientipps gedacht und war sehr erholsam und keine Sehenswürdigkeit angeschaut, zum Schock meiner Eltern, weil mit ihnen habe ich nämlich diese Sehenswürdigkeiten immer abgeklappert. Vielleicht war da nicht nur das Ökonomiestudium dahinter, hinter diesem Prinzip, sondern auch die Kindheitserfahrung. Aber diese Sommerferien waren wirklich erholsam.
Du warst in Italien?
Genau, ich war in Italien, vom Norden bis ganz nach Sizilien.
Ja, und die eigenen Tipps haben funktioniert?
Die haben funktioniert und in Sizilien am Schluss wirklich 4 Tage komplett ausgespannt und sonst Freunde getroffen. Also es war wirklich sehr, sehr erholsame Ferien.
Nun aber zum wirklich brandaktuellen Thema, den Zöllen. Was hast du gedacht, als du von den 39% Zöllen erfahren hast, die Trump der Schweiz auferlegt hat?
Ja, das war dann schon ein bisschen eine kalte Dusche nach diesen Sommerferien. Das war schon ein Schocker. Also man wird ja so ein bisschen abgestumpft in diesem ganzen News-Zyklus. Also wenn wir vor einem Jahr oder vor 2 Jahren gehört hätten, dass die USA und die Schweiz mit 39% Zöllen belegt, dann hätte man gedacht, ja, okay. Dann wäre man geschockt gewesen. Aber jetzt eben, da denkt man so, ja, okay, schauen wir mal, was als nächstes kommt. Es ist ja so erratisch, was aus Washington derzeit, was wir da vernehmen. Aber es war trotzdem ein Schock. Also wenn man es natürlich wirklich at face value nimmt, dann ist das gerade eben auch im Vergleich zur EU, die einen deutlich niedrigen Zollsatz hat, ist das ein großer Wettbewerbsnachteil. Und ich glaube, hier muss die Schweiz handeln auf verschiedenen Ebenen.
Das heißt?
Ich glaube, es gibt wie 3 Ebenen. Eine taktische Ebene, wo man jetzt auch dran ist, wo man weiter mit den USA verhandelt und wo man wahrscheinlich wirklich einen Fokus auf die Person Trump legen sollte. Und da schauen, wie kommt man mit Trump zu einer besseren Lösung. Also wirklich diese klare strategische Ebene, wo man jetzt dran ist. Dann gibt es natürlich diese strategische Ebene Außenwirtschaft, Außenhandel, wo es für die Schweiz immer schwieriger wird. Wir sind eine kleine offene Volkswirtschaft. Wir treiben die Globalisierung. Wir sind Mitspieler in der Globalisierung. Wir haben extrem starke Exporteure. Und für uns ist das relevant, dass wir Zugang zu den Märkten haben. Das heißt, wir haben diese strategische Ebene, wo man natürlich weiter schauen muss, dass man Marktzugang hat, Freihandelsabkommen. Also ich hoffe wirklich, dass jetzt Mercosur, das ja in diesem Sommer auf die Zielgerade geschwenkt ist, dass wir das dann auch durchbringen. Indien ist auch durch, aber muss natürlich dann auch noch, dass dann kein Referendum ergriffen wird. Also da hoffe ich, dass wir da die Marktzugänge sichern können. Und der letzte Punkt, der ist natürlich mir jetzt gerade aus Sicht von Avenir Suisse wichtig, das ist das im Inland. Also es geht ja um Wettbewerbsfähigkeit und wie können wir sicherstellen, dass wir auch in diesem widrigen Umfeld wettbewerbsfähig sind. Und das haben wir wirklich unter Kontrolle. Beim Rest, als kleine offene Volkswirtschaft, sind wir so ein bisschen Policy Taker. Wir müssen nehmen, was die großen Blöcke machen. Wir können uns gut verhalten, wir können eben da auf taktischer Ebene operieren, und versuchen, andere Märkte zu erschließen. Aber im Inland haben wir es völlig unter Kontrolle und ich glaube, da gibt es schon ein paar Sachen, die wir verbessern können. Mhm.
Können wir vielleicht nachher noch darauf zu sprechen kommen. Was hältst du von dem Argument, dass jetzt die Schweiz unbedingt in den Beziehungen zu der EU vorwärts machen sollte, als Reaktion jetzt auf die Zölle aus den USA?
Das ist natürlich völlig verständlich. Also, wie ich gesagt habe, auf einer strategischen Ebene geht es darum, möglichst viele Märkte zu erschließen, ein möglichst ungehinderter Zugang zu möglichst vielen Märkten global zu haben. Und die EU ist als Block noch wichtiger als die USA. Auf Länderebene ist die USA am wichtigsten. Und deshalb ist natürlich, sind wir extrem gut beraten, mit der EU gute Beziehungen zu haben. Es kommt dann natürlich diese innenpolitische Komponente dazu. Also wir müssen, egal was wir machen mit der EU, wir müssen unbedingt sicherstellen, dass wir innenpolitisch wettbewerbsfähig bleiben. Mhm. Dass wir nicht immer irgendwie vorauseilen. Ein gutes Beispiel ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo jetzt selbst in der EU hat man gemerkt, ui, das ist wirklich, das hat große Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit und man will es jetzt ein bisschen zurückfahren. Und in der Schweiz war schon der Bundesrat dran, eigentlich das auch zu implementieren. Jetzt hat man es auch mal pausiert. Und also ich glaube, das Wichtige ist wirklich bei der Frage vom Marktzugang in der EU auch immer das Innenpolitische vor Augen zu haben. Mhm.
Aber macht es Sinn, dass man jetzt aus einer kurzfristigen Entwicklung heraus langfristige Verpflichtungen eingeht, wie das jetzt mit diesem Rahmenvertrag oder bilaterale 3 oder wie man immer das nennen möchte, geplant ist?
Also eben das langfristige, für mich ist das in der strategischen Ebene, nicht in der taktischen Ebene. Und wir haben da ja auch Zeit. Also wir sind ja mitten jetzt in der Umsetzung, das wird noch eine Zeit hin dauern, bis dann das am Schluss auch was vollkommt und da wird noch viel passieren.
Mhm. Wie steht ihr als Avenir Suisse zu diesem Vertragspaket?
Wir sind da ein bisschen wie das gesamte liberale Lager intern gespalten. Weil wir sehen diese innenpolitische Komponente und diese außenpolitische Komponente. Und was uns halt sehr Sorgen macht, ist diese innenpolitische Dimension, wo wir gewisse Dinge verschlechtern. Stichwort liberaler Arbeitsmarkt, Stichwort Regulierung, Bürokratie. Gleichzeitig außenpolitisch ist völlig klar, dass die EU hochrelevant ist, dass der Binnenmarkt relevant ist, auch wenn er niemals so perfekt ist wie andere Binnenmärkte, aber dass der Zugang zum europäischen Binnenmarkt enorm wichtig ist. Das heißt, hier diese Balance zu finden, ist enorm wichtig. Und ich glaube, es geht eben nicht nur darum, ja oder nein zu den bilateralen 3 oder eben wie andere sagen, Rahmenabkommen 2. Es geht nicht einfach nur um ja oder nein, es geht vor allem um ja und oder nein und. Und ich glaube, das ist hochrelevant. Mhm. Aber es ist natürlich schon so, jetzt mit dem neuen, mit der neuen Ausgangslage mit den USA, Stand jetzt, ist natürlich die EU wichtiger geworden. Das ist unbestritten. Mhm.
Ist diese Zollpolitik auch eine Wende hin zu einer protektionistischeren Weltordnung?
Ja, das glaube ich definitiv. Und ich glaube, das hat man schon früher gesehen. Wir haben das mal abgetragen, die handelsliberalisierenden Maßnahmen und die protektionistischen Maßnahmen auf einer Zeitachse. Mhm. Man sieht, die liberalisierenden Maßnahmen, die werden einfach von den protektionistischen Maßnahmen immer stärker, wie soll ich sagen, nicht unterdrückt, aber man sieht, dass die protektionistischen Maßnahmen immer bedeutender werden im Vergleich zu den liberalisierenden Maßnahmen. Das hat sogar schon vor Covid begonnen, das hat vor Trump 2 begonnen und da ist tatsächlich nicht nur die USA immer protektionistischer, sondern man sieht das in verschiedenen Ländern. Und es ist natürlich schon klar, dass diese Reaktion, jetzt das, was jetzt auch Wirtschaftshistoriker immer sagen, was bedrohlich ist oder problematisch ist, wenn wir jetzt natürlich in diese Spirale geraten, wie im 20. Jahrhundert, wo wir jetzt wirklich in diesen Handelskrieg kommen. Also wenn jetzt natürlich die EU dann auch wieder protektionistischer wird und andere Blöcke auch, dann kommen wir wirklich in eine gefährliche Situation als Welt, als Ganzes, als die Weltwirtschaft als Ganzes, weil dann drohen wir in eine Weltrezession zu stürzen. Mhm. Also das ist dann nicht nur schweizspezifisch. Also deshalb auf einer globalen Ebene sollten wir wirklich unbedingt verhindern, dass wir in diesen Handelskrieg geraten. Mhm. Aber momentan sieht das schon sehr bedrohlich aus. Mhm. Mit diesem, ich sage jetzt mal, mit diesem ersten Schritt aus den USA, der natürlich definitiv protektionistischen Maßnahmen Bahn bricht.
Mhm.
Und was sind die Gründe dafür?
Die Gründe sind wahrscheinlich vielfältiger Natur. Aber ich glaube, einer der bedeutendsten Gründe ist schon über die letzten, sagen wir mal, 20, 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, mit der WTO, mit China, mit dem Aufstieg Chinas, wo in den USA ein bisschen dieses Shift eingesetzt hat vom Fokus, und das hat viel vor Trump begonnen, das hat bei Obama eigentlich begonnen, aber mit einer anderen Politik, und dann hat die Politik gewechselt, der Aufstieg Chinas, zuerst wirtschaftlich und jetzt immer mehr dann auch militärisch. Und ich glaube, das ist schon ein großer Treiber. Wenn man mal anschaut, ab den 90ern bis heute, die BRICS und die G7, also eigentlich der Westen ohne Russland, dann sieht man, dass in den 90ern die G7, also der Westen, eigentlich wirtschaftlich absolut dominiert hat. Die BRICS waren im Jahr 1995 waren sie unter 10% der globalen Weltschöpfung. Und nur
Heute?
Heute hat sich das komplett gewandelt. Also die BRICS haben noch nicht überholt, aber sie sind bei über 40%, so wie viel mir ist. Und in der Westen ist runtergekommen. Also es hat sich enorm angenähert. Und das Spannende ist, wenn man die Blöcke im Detail anschaut, dann sieht man, dass der ganze Aufstieg von den BRICS ist von China getrieben. Und der ganze Abstieg von den G7 ist von Europa und Japan getrieben. Die USA und auch Kanada, die haben sich relativ konstant gehalten. Aber Japan und Europa, die haben an relativer Wirtschaftsbedeutung verloren. Und ich glaube, dieser Shift, dieser Abstieg vom Westen, steht schon hinter diesen Veränderungen. Ich weiß nicht, ob du Matt Taibbi kennst, wahrscheinlich schon als Journalist. Matt Taibbi war mal beim Rolling Stone Magazine und hat sich nachher selbstständig gemacht. Und er hat immer sehr unkonventionelle Sichten. Und ich weiß noch, dass einer der ersten Artikel, den ich gelesen habe, war lange vor Trumps erster Amtszeit, wo er aufgehört hat mit Embrace America, King Trump is coming. Also da war er schon sehr voraus. Und bei der Wahl, also noch Trump versus Biden war, also relativ früh, hat er geschrieben, das ist mir geblieben, Amerika hat die Wahl, sich zu entscheiden zwischen der Republik und dem Empire. Und Amerika wird sich für das Empire entscheiden. Und ich glaube, wir sind in so einer Phase in der Geschichte, wo eben dieses aufstrebende Empire im Osten von Europa und die USA, das ist eigentlich das Empire ein bisschen im Niedergang, aber immer absolut unbestritten am stärksten und auch innovativ, dass man auf diesen Wettstreit ein bisschen zuläuft und da verändert sich halt extrem viel.
Aber ist die USA nicht eher auf dem Rückzug nach innen, dass sie sich quasi von diesem Empire verabschiedet?
Da bin ich nicht so sicher, ob sie sich wirklich, also auch die letzten Handlungen, die man gesehen hat, sie greifen ja schon ein. Sie haben jetzt im Iran eingegriffen. Sie werden sicher den Pazifik, das wird für sie hochrelevant bleiben. Auch jetzt bei Ukraine, Russland wollen sie sich optimal positionieren. Sie haben sich vielleicht nicht unbedingt nach innen gewendet, aber sie haben sich abgewendet von der liberalen Nachkriegsordnung. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Natürlich wird das Innenpolitische relevanter, aber ich glaube, das Außenpolitische wird wahrscheinlich mehr im Dienst vom Innenpolitischen gestellt, als eben wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man sich gesehen hat als Hegemon über diese liberale Welt.
Jetzt ist quasi America first und man schaut zuerst mal, was es den USA selber bringt.
Genau. Also man hat ein Empire, wo man natürlich schauen will, dass es America first ist. Ich glaube, die Außenpolitik wird noch viel stärker, sie war das natürlich schon immer, aber sie wird noch viel stärker zum Instrument auch für innenpolitische Belange, wie wir jetzt gerade sehen. Wo die Zölle jetzt dann, was ja noch kommt, ist das ganze Thema Pharmabranche, was die Schweiz natürlich sehr stark betrifft. Wir haben eine hochinnovative und produktive Pharmabranche in Basel vor allem. Und man sieht auch hier, es geht natürlich schon auch um das Innenpolitische. Also hier wird jetzt Außenwirtschaft ganz klar für die Innenpolitik instrumentalisiert.
Du bist Chef einer Denkfabrik. Was stellt deine Fabrik eigentlich genau her?
Eine Fabrik stellt das her, was da draufsteht. Und bei uns steht ja Denkfabrik drauf. Und was wir produzieren, ist wirklich Denken und Ideen. Und was wir wollen, ist neue Ideen, Entscheidungsgrundlagen für die Schweiz schaffen und dann auch in der öffentlichen Debatte, in solchen Gesprächen wie jetzt mit dir, unsere Ideen zu präsentieren, unsere Grundlagen zu präsentieren. Und als letztes, was wir auch noch machen, als drittes ist, wir wollen Leute zusammenbringen. Wir wollen Leute zusammenbringen an unseren Anlässen, und zwar nicht Positionierungen, sondern wir wollen Leute zusammenbringen mit neuen Perspektiven, dass wir über die Zukunft der Schweiz nachdenken und diskutieren und dann am Ende was machen.
Wollt ihr auch die Politik beeinflussen mit euren Ideen?
Das ist noch lustig. Ich glaube, es geht politisch auf zwei Ebenen. Wir sind nicht politisch im Sinne, dass wir ein Büro in Bern haben und in der Wandelhalle sind und Badges haben. Wir sind weit weg von Bern. Wir sind in Lausanne und in Zürich, weil die Roma, die hochrelevant ist. Das geht hier in Zürich oft vergessen. Aber wir sind natürlich politisch grundsätzlicher Natur, wie sehr viele Menschen politisch sind. Wir interessieren uns für das Land. Wir interessieren uns für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, wo sie sich hin entwickeln. Und was unser Mehrwert ist, ist, dass wir nicht über die nächste Session gerade nachdenken, sondern wir versuchen, über die nächsten 5 Jahre nachzudenken. Eben diese großen Verschiebungen. Mhm. Und was bedeutet das für die Schweiz? Und dafür dann eben Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten. Und diese Entscheidungsgrundlagen, die schicken wir natürlich der Politik. Die schicken wir den Parlamentariern von links bis rechts. Wir diskutieren mit ihnen, wenn sie das wollen. Haben ein Anlassformat in Bern, Monday for Future, wo wir dann auch gewisse Ideen mit ihnen debattieren. Mhm. Aber es geht wirklich immer um diese Langfristigkeit. Aber das Spannende ist natürlich, die Langfristigkeit wird irgendwann dann mal, die Zukunft wird irgendwann mal das Heute. Mhm. Und da haben wir verschiedene Sachen, wo wir relativ früh eine Idee vorgeschlagen haben, wie zum Beispiel die warme Progression. Und die
ist, du musst vielleicht erklären, was die warme Progression ist.
Ja, das ist noch komplex. Ich erkläre gleich, was die warme Progression ist. Aber bevor, lass mich noch ganz schnell den Satz fertig machen. Das sind Ideen, die wir entwickeln, oder auch den Frühlingsputz. Erkläre ich auch gerade, was das ist. Da entwickeln wir neue Ideen, bringen die in den Prozess, bringen den zu den Medienschaffenden, wir diskutieren den in der Öffentlichkeit. Und dann geht die Welt weiter und dann kommt sie irgendwann in den politischen Prozess. Und dann sind wir natürlich wieder gefragt als Austauschpartner, als Sparringpartner, weil wir ja die Idee damals entwickelt haben. Das heißt, es ist so ein bisschen ein langfristiger Prozess, aber das Wichtige ist, dass wir früh oder vorausschauend neue Reformen, neue Ideen erarbeiten. Jetzt zu zwei Ideen, die du jetzt gerade angesprochen hast, nachgefragt hast, was es ist. Die warme Progression ist etwas, was sehr spannend ist, das geht völlig unter. Wir haben ein progressives Steuersystem. Das heißt, wenn man mehr verdient, zahlt man überproportional mehr Steuer. Und jetzt haben wir in der Regel, glücklicherweise, ein reales Wirtschaftswachstum. Das heißt, wir als Gesellschaft verdienen über die Zeit immer mehr. Mhm. Das ist ein reales Wirtschaftswachstum. Und wenn man die beiden Sachen zusammennimmt, dann erkennt man relativ rasch, das bedeutet, dass wir als Gesellschaft in immer höhere Progressionsstufen rutschen. Weil eben die Steuerlast von einer Gesellschaft, die nicht so produktiv ist, die ist unterproportional niedriger als eine, die produktiv ist. Das heißt, wenn sie eben produktiver wird, steigt die Steuerlast der Gesellschaft überproportional. Das bedeutet, dass wir mit realem Wirtschaftswachstum einen Automatismus in unserem Steuersystem haben, dass der Staat immer mehr wächst und mehr Geld verdient. Und diese warme Progression, die kann man korrigieren, relativ simpel. Und das haben wir vorgeschlagen. Wir haben ausgerechnet, wie wir das etwa machen. Mhm. Und das ist wie die kalte Progression mit der Inflation, die wir schon korrigieren. Und ich glaube, auch diese warme Progression sollten wir korrigieren.
Aber die Politiker haben wahrscheinlich nicht so Freude dran.
Das stimmt nicht mal so, weil es ist relativ offensichtlich, dass es ein Designfehler ist. Das haben wir zum Beispiel in Bern diskutiert, am Monday for Future. Mhm. Und es ist, eigentlich ist es schon aus linker Sicht, sagt man, okay, eigentlich will man ja Progression, aber wenn man warme Progression hat und nichts macht, dann ist die Gesellschaft irgendwann eigentlich in der höchsten Progressionsstufe, völlig überspitzt gesagt, und dann haben wir keine Progression mehr. Das heißt, eigentlich schwächt sich diese Progression ab. Und jetzt aus bürgerlicher Sicht ist natürlich der Punkt, ja, wir haben ein Steuersystem, das immer dazu führt, dass man mehr Steuereinnahmen hat. Es ist wirklich ein Designfehler in unserem Steuersystem. Und deshalb wurde es auch aufgenommen. Wir haben in Zürich einen Vorstoß hängig. In Bern haben wir einen, also auf Bundesebene und in verschiedenen Kantonen.
Du hast vor 10 Jahren mit einem Co-Autor ein Buch geschrieben, das hieß Das Ende der Banken.
Ja.
10 Jahre später leben die Banken immer noch. Wie blickst du heute auf das Finanzsystem?
Es ist spannend, es ist noch lustig, das habe ich ja damals eben mit einem anonymen Co-Autor aus dem Bankenwesen geschrieben, vor 10 Jahren, rund 10 Jahren. Und das ist wirklich, das kommt noch so ein bisschen aus meinem PhD. Und es ist so wie eine, da waren wir schon so ein bisschen Thinktanker unterwegs, aber noch viel früher. Und insofern, ja, das Bankenwesen gibt es immer noch. Was wir da vorgeschlagen haben, ist eigentlich wie ein voll marktbasiertes Finanzsystem. Aber das war wirklich vielleicht sehr utopisch und visionär. Das war wahrscheinlich schon zu utopisch und visionär für eine Avenir Swiss definitiv, weil wir wollen da vielleicht 10 Jahre in die Zukunft schauen. Da haben wir vielleicht 20 bis 30 Jahre in die Zukunft geschaut. Das ist eine lange Einleitung, um deine Frage zu beantworten, wie ich heute auf das Finanzsystem schaue. Ich glaube nicht, dass das Finanzsystem sich maßgeblich verändert hat, seit wir das Buch geschrieben haben. Ich glaube, wir haben nach wie vor große systemische Risiken in der globalen Finanzarchitektur. Mhm. Und das ist das, was wir da in dem Buch damals geschrieben haben. Das ist wirklich ein wie beim Steuersystem mit der wahren Progression, wo wir da eigentlich diesen Fehler im System haben, haben wir da den Fehler im Finanzsystem. Und das Buch hieß ja The End of Banking und nicht The End of Banks. Mhm. Und das ist hochrelevant, weil es geht um die Aktivität, um eine makroökonomische Aktivität, die wir angeschaut haben und kritisiert. Und nicht darum, dass wir Finanzinstitute haben. Wir brauchen Finanzinstitute, wir brauchen Intermediäre. Wir wollen nicht jeden Tag uns mit Finanzdingen auseinandersetzen. Auch die Firmen, Unternehmen, die sind angewiesen auf Finanzinstitute und eben im Idealfall auch auf einen funktionierenden Finanzmarkt.
Mhm. Wo siehst denn du die größten Risiken jetzt im Finanzsystem?
Die größten Risiken lauern auf den Bilanzen der Finanzinstitute, und zwar querbeet. Das hat eben nichts mit dem Tag Bank zu tun, sondern wirklich Banking. Und die größten Risiken, jetzt schließt sich ein bisschen der Kreis zu deiner eingangs gefragten Frage mit Protektionismus und mit den USA. Wenn das natürlich jetzt so weitergeht mit dem Handelskrieg und wir in eine Rezession schlittern und die Staatsverschuldung noch kritischer wird, das ist ja etwas, was hier beim Schweizer Monat immer wieder darauf hinweist, dann können wir natürlich schon in eine Situation kommen, wo Staatsanleihen an Wert verlieren. Und das hat natürlich dann über diese Bilanzen große Effekte. Mhm. Und das haben wir bei der Euro-Krise schon gesehen, diese Verbindung da wirklich zwischen traditionellen Banken, griechischen Banken, französischen Banken und der Staatsverschuldung. Und wir werden das auch sehen bei amerikanischen Staatsverschuldungen und dann Staatsanleihen. Und da dann vielleicht nicht einmal über klassische Banken, sondern über andere Finanzintermediäre, die 2008 mit diesem Begriff Schattenbankensektor bezeichnet wurden. Mhm. Also ich sehe die größte Gefahr in dieser Korrektur von Vermögenswerten und Anleihen, wenn irgendetwas jetzt in der Realwirtschaft passiert und das dann auf diesen Bilanzen diese Kettenreaktionen einsetzt. Mhm.
Ja, ich denke, gerade die USA sind da natürlich stark im Fokus. Also klassischerweise konnten sich die USA ja relativ billig verschulden, weil der Dollar die Leitwährung war oder ist. Aber diese Position ist ja nicht in Stein gemeißelt oder könnte jetzt langsam erodieren. Wie siehst du das?
Genau, wie du sagst. Also das ist ein langer Prozess. Die Frage ist immer, es gibt diesen Spruch, es dauert länger, als man meint und passiert dann schneller, als man dachte. Mhm. Also ich glaube, die Gefahr besteht, wenn die Wirtschaftspolitik völlig in die falsche Richtung geht in den USA. Und momentan, als liberaler Ökonom würde man sagen, vieles geht in die falsche Richtung, dann kann das irgendwann tatsächlich diesen Weltwährungsstatus des Dollars in Frage stellen. Es gibt natürlich nicht eine Alternative jetzt gerade. Ich habe vorhin die Euro-Krise angesprochen. Es hat immer noch einen heterogenen Raum. Aber ja, also ich glaube, diese Gefahr, die besteht. Und wenn man jetzt ein bisschen weiter rauszoomt, aus wirtschaftshistorischer Sicht, ist das auch nichts Neues. Also das ist eigentlich immer wieder mal passiert. Also dass irgendwelche Währungen gekommen sind und gegangen sind. Mhm. Genauso wie Empires gekommen sind und gegangen sind. Ray Dalio kennst du ja sicher, mhm, mit den großen Zyklen. Das ist natürlich ein bisschen vereinfacht. Er hat da ein sehr süffiges Buch geschrieben. Aber diese Zyklen, also wenn man wirklich ein bisschen die Augen zusammenkneift, ja, es gibt Zyklen. Und warum sollte das jetzt anders sein?
Mhm. Wie stehst du so zu Kryptowährungen?
Ja, Kryptowährungen ist das die Gretchenfrage immer. Die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Weil wir haben jetzt Bitcoin seit einiger Zeit. Wir haben andere Kryptowährungen. Am Anfang gab es noch ganz viel, da war ich bei der NZZ noch Wirtschaftsredakteur, da gab es ganz viel, ich sag's mal, Hype um neue Anwendungen, Smart Contracts, all diese Sachen. Wenn ich jetzt auf die Welt schaue, hat sich jetzt da nicht irgendwie ein Facebook entwickelt oder ein Amazon. Mhm. Gleichzeitig, der Bitcoin scheint stabil zu sein. Er hat inhärent Herausforderungen. Es gibt ein sehr gutes Papier von der BIT, von Raphael Auer, wo er eigentlich wie so ein Trilemma von Kryptowährungen anschaut, mhm, wo er zeigt, dass man eigentlich immer nur zwei Dinge wirklich einhalten kann. Also es gibt Herausforderungen. Gleichzeitig das, was du gesagt hast, also die Währungen von den Nationalstaaten, die sind auch unter Druck. Wir hatten einen inflationären Schub in Europa, in der Schweiz zum Glück nicht. Auch in den USA hatten wir einen inflationären Schub. Und was jetzt mit den Kryptowährungen passiert, ob sie dann wirklich das einlösen können, was sie jetzt versprechen, da muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Mhm. Aber ihr großer Vorteil ist, dass sie nicht auf einer Bilanz gründen. Sie sind eigentlich bilanzlos und sie sind auch nicht an eine Jurisdiktion, an einen Nationalstaat gebunden. Mhm. Und damit haben sie natürlich schon eine Eigenschaft wie ein Edelmetall, das historisch immer wieder als Anker fungiert hat, nämlich Gold. Gold ist auch staatenlos und bilanzlos. Und insofern das digitale Gold und das normale Gold, was die für eine Rolle spielen, die beiden, in den nächsten 20, 50 Jahren, ja, das ist eine der spannendsten Fragen. Weil, mhm, wie gesagt, Nationalstaaten und die Bilanzen im Finanzsektor und die nationalen Währungen, das ist natürlich, das ist jetzt unter Druck, wenn man das jetzt anschaut, jetzt in den USA mit dem Dollar, das, was, mhm, du jetzt gesagt hast. Und ob da dann eben die beiden, das analoge Gold und das digitale Gold, welche Rolle denn zukommt. Ja, ich würde behaupten, es wird bedeutender. Ich weiß aber nicht, ob sich dann das digitale Gold wirklich völlig durchsetzt oder ob sich das analoge Gold wieder durchsetzt, was da passiert. Ich glaube, da kommen wir dann in eine neue Situation. Und es ist nicht, also ich meine, man sollte die Nationalstaaten nicht unterschätzen. Also David Graeber, mhm, der verstorbene Ethnologe war es. Es war ein Ethnologe.
Ich glaube, Ethnologe.
David Graeber von der NYU. Mhm. Er hat ja mal gesagt, hinter jedem Mann mit einem Koffer Geld steht ein Mann mit einem Gewehr. Und insofern, das ist schon noch relevant. Sowohl bei Bitcoin als auch beim Gold. Wir hatten auch diese Episode in den USA mit dem Gold, wo es, mhm, verboten wurde. Das Gewaltmonopol des Nationalstaats ist auch beim Geld hochrelevant. Mhm.
Trotzdem, die Nationalstaaten konnten das Gold nie zerstören und konnten bisher auch Bitcoin nicht zerstören.
Das stimmt, aber wenn man es anschaut, ich meine, wir interagieren halt in den Währungen, also wenn ich einen Kaffee kaufe, hier auf dem Weg hierhin, dann sind das immer noch die nationalstaatlichen Währungen. Alle Transaktionen laufen in diesen Währungen ab. Sowohl Bitcoin, also das digitale Gold, als auch das analoge Gold hat von den verschiedenen Funktionen von Geld eigentlich hauptsächlich diese Store of Value, also diese Aufbewahrungsfunktion und nicht die Preisfunktion. Also wir sagen nicht, dieses Wasser hat eine Unze Gold gekostet. Und wir interagieren auch nicht in dem, weil eben, und das ist hochrelevant, die Friktionskosten sehr hoch sind. Mhm. Und deshalb sind wir ja auch auf dieses Finanzsystem, das auf Bilanzen basiert, auf einem Accounting-System basiert, haben wir auch gewechselt. Und das ist sehr effizient. Also man sollte da das Kind schon auch nicht mit dem Bade ausschütten. Mhm. Also es ist nicht, Geld hat verschiedene Funktionen und analoges und digitales Gold erfüllt nicht alle Funktionen gleich gut. Und hochrelevant eben wie Transaktionen zu vereinfachen, da hapert es stark bei beiden.
Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die Zukunft der Schweiz. Ihr feiert ja euer Jubiläum dieses Jahr und wollt ein Buch, werdet ein Buch publizieren über die antifragile Schweiz. Mhm. Kannst du sagen, wie antifragil ist die Schweiz?
Ja, für das muss man natürlich das Buch kaufen.
Mhm, aber du kannst uns schon ein bisschen eine Idee geben.
Ich kann es ein bisschen teasern. Also wir schreiben lustigerweise eigentlich keine Bücher mehr, weil Bücher schon sehr großes Projekt sind. Und da geht's wirklich, man sollte ein Buch schreiben, wenn man das große Ganze anschaut. Und zu unserem Jubiläum wollten wir das große Ganze anschauen. Wir wollten die Schweiz als Ganzes anschauen. Und da gibt's dieses Konzept der Antifragilität von Nassim Taleb, der auch Black Swan, der schwarze Schwan geschrieben hat. Und er hat in seinem Buch geschrieben, dass er die Schweiz eigentlich das antifragilste Land der Schweiz ist.
Der Welt.
Der Welt, Entschuldigung. Und ja, sonst wäre es einfach. Und das haben wir aufgenommen und mal das vertieft untersucht. Und wir haben das in 17 Strategien für die Schweiz, damit sie antifragil bleibt. Und ich muss jetzt unbedingt mal noch sagen, was eigentlich antifragil heißt. Antifragil ist ein spezielles Konzept. Es ist nicht Resilienz, dass wenn eine Krise kommt, dass man sich dann gut bewegt, sondern antifragil heißt, dass wenn eine Krise kommt, man sogar noch besser wird. Und wenn man in die Geschichte schaut, hat die Schweiz das oft bewiesen. Und wir glauben, das gründet in den Institutionen. Aber diese Institutionen, die müssen nicht nur verteidigt werden, sondern eben auch weiterentwickelt. Und genau auf das schauen wir im Buch. Grundsätzlich glaube ich, dass die Schweiz immer noch von ihren Institutionen sehr viele antifragile Eigenschaften hat. Aber ich glaube, in gewissen Bereichen unterminieren wir die gerade aktiv. Das wollen wir aufhören.
Und wo zum Beispiel?
Ich würde sagen, bei das Thema Altersvorsorge, wo wir sehr starr sind mit unserem System, das hat fast keine Flexibilität erlaubt. Also da sollten wir, da können wir lernen von anderen Ländern, das zu flexibilisieren, dynamischer zu machen, eben antifragil zu machen. Und in anderen Bereichen können wir antifragil werden und in wiederum anderen Bereichen sind wir schon sehr gut aufgestellt. Und das zeigen wir dann in dem Buch dann auf, das Ende Jahr erscheinen wird.
Sind wir gespannt?
Sehr, ja, darf man sein.
Ja. Jürg Müller, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.